Medizin versus Didaktik. Der Podcast über Lehre in der Medizin.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Medizin versus Didaktik. Mit mir im Studio ist heute
Tim Peters.
Ach Tim, was für eine Überraschung. Ja. Schön, dass du da bist.
Ich habe Zeit gehabt, dachte ich, komm mal rum.
Kommst du mal vorbei.
Hab nichts zu tun.
Ja, finde ich gut.
Das ist halt Uni, weißt du?
Ja, ist klar.
Also ja. Ich bin wieder auf dem Knatschestuhl.
Unser Thema heute, dann bewege ich dich nicht. Hör auf zu atmen. Wie im OP. Haken und Mund halten. Oh, Mund halten ist nicht so gut. Reden darfst du. Unser Thema heute sind die Kann-mit-S-Rollen. Und
sagst du Kann-mit-S? Ich sage immer Kann-mets. Ich weiß aber nicht, was richtig ist.
Ja, wir sagen auch immer Pol und POL. Ist
ja
auch egal.
Ja, ist es. Ja.
Also, und wenn ihr euch fragt, was ist denn das, dann...
Guckt in die Quellen nach. Schönen Tag. Entschuldigung. Tut mir leid.
Dann erzähle ich mal eine kurze Geschichte. Ich war mal mit meiner Tochter beim Kinderarzt. Die war damals, weiß ich nicht, 6. Die hat Halsschmerzen gehabt. Und dann saß ich da im Behandlungsraum. Und dann kam der Kinderarzt rein. Ein etwas älterer Kollege. Und hat gesagt, also hat er so gesagt, also sag's nochmal. Und ist dann zu meiner Tochter gegangen, hat die wortlos angefasst, also ins Gesicht gefasst, also untersucht, Körper, Hals, Lymphknoten, mach Mund aufgemacht und hat die so angefasst, wie man so eine Maschine anfasst. So, also hat die in Kopf rechts, Kopf links in die Ohren geguckt und hat gar nicht geredet, sondern hat immer so aktiv, also hat sozusagen das Kind so aktiv durchbewegt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, die hat Scharlach. Und dann hat er gesagt, ja, was soll es auch anders sein? Und ist wieder rausgegangen.
Geil.
Und ich glaube, das ist ein Beispiel, ich mochte den. Also übrigens meine Tochter mochte den, das war ganz witzig.
Ja?
Ja, ja.
Geil. Das stimmt. Ja, das kann man nochmal gut aufbereiten.
Das war witzig.
Ja,
das war witzig. Der ist doch ganz nett. Ich so, okay, ja, wenn das nett ist.
Naja, die kommt aus deinem Haus. Entschuldigung.
Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Einführung, ob vielleicht die ärztliche Tätigkeit noch etwas mehr ist als die reinen Handgriffe der Fertigkeit und Diagnosestellung und Therapieanleitung. Das hat er auch richtig gemacht. Und da greifen die Kann-mit-S-Rollen, Kann-mit-S-Rollen, die, glaube ich, ursprünglich aus einer Fahrradweiterbildung in Kanada war, also war für Postgraduierte eigentlich vorgesehen und mittlerweile adaptiert wurde, nicht nur, glaube ich, weltweit, möchte ich fast behaupten, auch für die Ausbildung von unseren Ärztinnen und Ärzten und von den Studierenden. Und wir haben uns gerade im Vorfeld kurz unterhalten, auf jeden Fall auch schon übernommen, adaptiert wurden für andere.
Ja, in der Pflege, da gibt es das auch, das Konzept dahinter, ja. Und eigentlich ist das Konzept ja auch ganz cool, ne? Dass man, weil wir ja uns ja in einem praktischen Studiumsetting befinden, dass man eben guckt, was sollen die denn eigentlich später machen? Und die machen ja jetzt nicht nur eben, wie der Kollege, der ist medizinischer Experte gewesen, der Kinderarzt, hat er auch gemacht, hat er auch gemacht. Abgeliefert.
Hat,
ne?
Er hat geliefert.
So. Ja. Aber war ja trotzdem nicht gut, weil der hat noch mehr Aufgaben. Abrechnung zum Beispiel. Nein, Entschuldigung.
Das hat auch funktioniert.
Sehr gut. Ja, kompetenter. Nein, aber der hat eben noch mehr, was er können muss. Ne? Ja. Also, und es gibt dann diese berühmte Kann-mit-S-Blume. Da könnt ihr einfach nach googeln oder wir verlinken die in den Shownotes. Wo der medizinische Experte im Zentrum steht. Natürlich ist das der Kern der Aufgabe. Alles, was jetzt gleich noch dazukommt, ist natürlich Add-on und nett, aber geht halt nicht ohne die medizinischen Experten. Und das ist der Kern, der muss auch da sein.
Richtig.
Und dann gibt es noch, willst du anfangen?
Ja, was mir da gefehlt hatte, ist, glaube ich, das Offensichtliche, irgendeine Art der Kommunikation.
Genau.
Mir hat das natürlich gereicht.
Du warst überfordert, der war so eloquent, ne?
Das war ein Schwätzer, wirklich. Nein, also irgendeine Art der Kommunikation. In diesem Fall ist es irgendwie durchgegangen. Also natürlich ist es mir im Gedächtnis geblieben, deswegen reden wir heute drüber. Ja. Aber er hat natürlich jetzt auch für einen Schwank gesorgt. Und, aber bei einem ängstlichen Kind oder ein Kind, was anders darauf reagiert, oder mich als Patient, wäre es natürlich schön gewesen, wenn man mit mir redet. Also Kommunikator wäre so das Erste.
Da fällt mir aber auch noch eine Anekdote zu ein. Ja. Die ist so ein bisschen ähnlich. Ich hatte mal Knieprobleme am linken Knie. Mhm. Und dann habe ich im Orthopäden im Hopping gemacht. Mhm. Ne? Also ich war bei verschiedenen, so richtig glücklich wurde ich bei keinem. Mhm. Und dann war der Dritte, glaube ich, der saß am Computer, ich kam rein, der hat nicht hochgeguckt, der hat mich Dinge gefragt, der hat dann meine Akte bearbeitet quasi, hat mich ganz kurz staccato-mäßig Sachen gefragt und dann kam er halt irgendwann zu der Frage, was machen Sie denn beruflich? Mhm. Und ich habe damals, war ich gerade in der Promotion, habe promoviert zur Arzt-Patienten-Kommunikation. Mhm, und habe gesagt, ich arbeite zur Arzt-Patienten-Kommunikation.
Oh, schön.
Und habe gesagt, so, jetzt hast du ihn. Jetzt dreht er sich um. Der hat sich nie umgedreht.
Der hat wahrscheinlich gedacht, du wolltest ihn.
Ich glaube auch, aber der hat schön beide ausgefüllt und hat das Ding abgeschlossen und ich glaube, der hat mich nicht einmal angeguckt oder so. Also passt auch so ein bisschen. Egal. Also genau, Kommunikator ist halt ein so ein Punkt. Ne? Man muss eben kommunizieren mit Patientinnen, Patienten, Kolleginnen, Kollegen, Angehörigen und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein Teil. Dann, ich mach mal weiter, ne? Dann der andere Teil, der dockt so ein bisschen dran an, nämlich der Arzt, die Ärztin als Mitglied eines Teams oder Kollaboration, glaube ich, heißt es auf Englisch. Der Kollaborationsaspekt zumindest. Da geht es eben darum, hier Interprofessionalität. Man arbeitet mit anderen Berufsgruppen zusammen, ne? Also man, was weiß ich, ruft den Apotheker vielleicht an, man arbeitet mit der Pflege zusammen, Physiotherapie, mit medizinischen Fachangestellten und so weiter und so fort. Und auch da muss ich mich ja gut bewegen drin. Wer hat welche Aufgaben, wie gehe ich mit denen um, wertschätzend, aber auch sachlich vernünftig und so weiter. Ne, also das ist ein zweiter Teil. Du bist dran mit Nummer drei.
Wertschätzend finde ich
schön. Du könntest mit mir auch mal wertschätzend umgehen, Robert.
Jetzt kommen wir nicht wieder so. Immer dieses Geheule.
Okay.
Nein, wertschätzend ist deswegen immer so interessant, dass das immer so herausgestellt wird, weil das so total normal, also das ist so vollkommen die Grundlage für alles. Also ich will jetzt hier keine Grundlagenfass mit Haltungen, hatten wir letztes Mal auch mal und so, aber das wird immer so, das ist interessant, dass das immer so in einem Satz gesagt wird.
Ich glaube, das wird halt oft genannt, wertschätzend, weil das halt häufig vermisst wird in der Praxis. Aber ich glaube, da ist die Medizin auch nicht alleine. Also frag mal in Unternehmen nach. Ich glaube, da ist das Thema Wertschätzung auch eins. Ja. Also wenn du mal fragst, wer wird denn gelobt, dann kommt auch oft lange nichts so. Ja, ne? Also, aber gut, andere Geschichte, andere Baustelle. Ja, können wir eine Folge zum Thema Wertschätzung machen?
Ja, können wir echt mal machen.
Könntest du gebrauchen. Wir holen uns einen Experten.
Ich könnte das mal. Ja, da brauchen wir einen Experten, auf jeden Fall. Ich finde Scholar, also als Lehrender, aber auch als Lernender, das ist ja so ein bisschen zusammen. Ja. Oder Lehrende und Lernende. Finde ich deswegen spannend, weil auch das hat wieder verschiedene Ebenen. Ne? Also natürlich sind das meine Studis, die dann zu mir kommen. Das sind aber auch meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Ich kann interprofessionell lehren, on the job, ohne jetzt da ein großes Lernziel-Curriculum draus zu machen, sondern ich erkläre, was ich tue, damit alle verstehen, was ich tue. Ja. Genauso wäre es schön, wenn die Logopädin oder der Logopäde bei mir auf der Station ist und dass ich auch nochmal was lerne.
Ja.
Aber ich finde das übrigens auch für Patienten. Das ist nämlich auch was. Also gerade in der Chirurgie zum Beispiel leitest du ganz häufig Patienten und Patientinnen oder Angehörige an, Wunden eigenständig zu versorgen.
Ja, klar.
Also das ist ein
Frag mal Physiotherapeuten. Das ist, ne? Also das ist ja auch total, ja.
Physiotherapeuten, die Übungen beibringen, die man selber macht. Ne? Das ist ein ganz, ganz großer, großer Punkt. Ich glaube, das wurde früher so unter medizinischer Expertin subsumiert, aber das ist noch sehr viel mehr, weil da muss ich mir ähnlich wie wir es eigentlich muss man sich überlegen, was sollen die lernen, was will ich lernen, was die können. Und dann sind wir wieder genau bei den Themen, die wir schon immer vor uns zurückbeackert haben mit Lernziele, Constructive Alignment. Und
ist eine Mini-Lehre, wenn man so will. Ne? Eine Anleitung ist eine Mini-Lehre, wenn man so will. Und also der Scholar-Begriff, der heißt im Deutschen oder in der deutschen Übersetzung dann Gelehrte oder Gelehrte, aber es geht im Grunde darum, ich muss selber lernen können. Ne? Also gerade wenn wir jetzt mit Blick auf die evidenzbasierte Medizin, ne? Ich muss gucken, dass ich auf Stand bleibe, einigermaßen, dass ich weiß, ne, was geht, was geht nicht, was wurde neu gefunden und so weiter. Und dass ich lernen kann, dass ich mich auch fortbilde, Fortbildungspflicht haben wir ja und so weiter. Und dass ich aber auch eben lehren kann. Das ist das, was du sagst, die Anleitung, aber eben auch mit anderen Gesundheitsberufen eben, dass ich da Sachen vermitteln kann. Und das kann auch sein, keine Ahnung, der Hausarzt ruft bei mir als Fachspezialist an und fragt, wie gehen wir jetzt hier vor oder so. Und ich erkläre dem, ne, was man jetzt da am besten machen könnte. Auch das ist im Grunde eine Form der Lehre. Also ist auch natürlich Kommunikation, aber ich muss halt auch vernünftig, ne, also wenn der Kollege seit 20 Jahren nicht mehr in meinem Fachgebiet war, oder das ist Exotisches oder so, dann da muss man sich auch unter Kollegen ja austauschen. Konsil ist ja nichts anders. Ne? Ja. Also das so ein bisschen. Lernen, lehren und sich quasi wissenschaftlich bewegen. Ich finde, das wird manchmal ein bisschen hochgegriffen. Ich war mal bei einer Veranstaltung, da hat wer gesagt, so die hier studieren, wollen nicht alle Wissenschaftler werden.
Ja,
ne? Und da finde ich, muss man auch gucken, es gibt welche, die es wollen und die sollen auch gefördert werden. Ja, gib ihm, ne? Alles gut. Ja. Aber, und die sollen in der Lage sein, später mal auf PubMed was nachzugucken, wenn sie es irgendwie ne, brauchen, so, oder sich eine Fragestellung zu überlegen oder so. Aber die müssen, finde ich, für die Praxis, da kann man, oh, jetzt werden bestimmt erboste Bioinformatiker oder so sich hier melden oder so. Aber inwiefern die zum Beispiel die Statistik noch richtig drauf haben müssen für einen Beruf oder so. Oder
sehe ich auch nicht.
Das ist...
Nein, sehe ich nicht.
Ne, das ist so ein Ding.
Ich möchte, genau, die Grundbegriffe sicherlich. Ja, ja. Das ist genau das, was du sagst. Ich muss in der Lage sein, wenn ich eine Leitlinie lese und genau. Da ist eine Studie verlinkt und das ja. gehört in mein Fach, dann muss ich in der Lage sein, das grundlegend zu verstehen. Ja. Und es geht noch weiter, wenn ein Pharmavertreter, eine Pharmavertreterin ja. zu mir kommt und mir die neuen Studien vorstellt über das ganz tolle neue Medikament, dann muss ich ganz grundlegend das verstehen. Das wird natürlich ganz schnell ja. ganz schwierig, ja. weil die Statistik ist ja häufig extra so gehalten, dass es natürlich blendet. Also, ja. oder sagen wir mal so, nein, das blendet nicht.
Nee, ich verstehe, was du meinst.
Es ja. wird eben so, natürlich so vermarktet, dass es dann schön, sich schön anhört. Und dann, glaube ich, gehört viel dazu, das zu hinterschauen. Aber trotzdem, ja. die Grundlagen zu verstehen, ja. das ist wichtig.
Ja, und man muss, also da schieße ich mir jetzt gerade selber in den Fuß. Halt einerseits werbe ich immer dafür, dass man eben, also dass bei uns im, wir haben so hier Veranstaltungen auch zum Thema Wissenschaft, wo ich auch unterrichte und ich bin dafür, dass die in der Lage sein können zu sagen, oh, ich habe hier einen Patienten mit einer schwierigen Geschichte, mit einer exotischen Sache oder so. Ich muss in der Lage sein, eigentlich, das kann man erwarten, die haben studiert an der Uni, sind Akademiker, da muss man erwarten können, dass die in der Lage sind, sich eine Frage zu formulieren und die dann nachzurecherchieren. So. Das erwarte ich und das ändert sich auch nicht. Aber gleichzeitig weiß ich, wer macht das denn in der Praxis, Robert? Kennst du in der Klinik? Das ist ja mal interessant. Da gehe ich jetzt mal eine halbe Stunde nachrecherchieren. Also, es macht doch keiner.
Nein.
Das machst du vielleicht, wenn du wirklich was ganz Exotisches und ein Eigeninteresse ja, hast. Ja. Aber beruflich, du guckst in eine Leitlinie rein. Mehr machst du doch nicht.
Ja, das stimmt. Aber die meisten Kliniken, oder fast alle Kliniken, haben ja regelmäßige Fortbildungen, damit man eben seine CME-Punkte, also die Punkte, die man für den Facharzterhalt braucht. Und wie häufig ist das so, dass da Studien vorgestellt werden aus den Fachzeitschriften und die dann diskutiert werden und dann eben genau diese Dinge wichtig werden, dass man eben diese grundlegenden Dinge verstanden hat.
Ja.
Und wie immer im Leben, wenn ich über etwas diskutiere, dann beschäftige ich mich auch so damit, dass ich es auch behalte.
Ja, ja, okay. Ja, ja, okay.
Ich glaube, es gibt viele Aspekte, aber ich bin vollkommen bei dir. Wenn man sich mal die Anzahl der Ärzte anschaut, die dann wirklich akademisch, hochakademisch arbeiten, also das wirklich zum großen Teil ihres Lebens machen, und die Ärzte, die wir einfach niedergelassen sind und Ärztinnen, die niedergelassen sind, die brauchen das nicht. Und das ist einfach die Mehrzahl. Also ich glaube, eine gute Basis, ja, aber dann ist auch immer gut.
Ja, okay. Gut, jetzt haben wir die Rolle ein bisschen ausgewalzt, aber genau, also das ist die Gelehrte. Die nächste Rolle wäre quasi...
Gesundheitsfürsprecher.
Genau, Gesundheitsfürsprecher oder Gesundheitsberaterin, Beraterin oder auf Englisch Health Advocate. Was ist denn das, Robert?
Genau, überschneidet sich so ein bisschen mit medizinischem Experten, dass ich natürlich in der Lage bin, meinen Patienten und Patienten eben auch präventive Maßnahmen mitzugeben oder wenn die ein Fehlverhalten haben, dass ich eben sage, also Routine, Alkoholabuses, dass ich das eben antizipiere und irgendwie weiß, wie ich da gut beraten kann. Das kann aber auch über Dritte gehen. Ne? Also ich denke, also mein Lieblingsbeispiel ist da immer die schwangere Frau, die weiter raucht. Dann bin ich nämlich nicht nur Gesundheitsfürsprecher für meine Patientin, für die auch, aber eben auch für das ungeborene Kind.
Ja.
Und dann an diesem Beispiel sieht man auch immer wieder so schön, wie stark sich die Rollen unterscheiden. Denn dann bin ich plötzlich Kommunikator, dann bin ich plötzlich, kommt gleich noch Manager und dann bin ich ganz viel, um zu erreichen, dass dieses Verhalten vielleicht geändert wird.
Ja.
Und das wäre so ein Beispiel, was ich so als Fürsprecher sehen würde.
Ich finde auch bei Corona hat sich das ja auch total gezeigt. Public Health war ja auch häufig für viele so ein Begriff, den hat man gehört, man hat so eine Idee, was das genau heißt, war jetzt vielen nicht ganz so. In Corona ist das total klar geworden, weil jeder Arzt plötzlich Public Health Vertreter und musste gucken, wen lasse ich in die Praxis rein, welche Auflagen gebe ich denen oder wie berate ich und so weiter oder wie halten wir das bei uns auf Station oder im Krankenhaus und so weiter. Es war und Hygiene und so weiter.
Ja.
Und das ist, also auch das wäre ja, würde auch dazu gehören, aber eben auch so banale Sachen wie du sagst, Prävention und so weiter. Genau. Also im Grunde, Gesundheitsförderung. Ne? Das ist, wenn man so will, Die nächste Rolle, da gibt es verschiedene, da gab es eine kleine Begriffsänderung. Also die heißt im Deutschen, im NKLM noch Verantwortungsträger und insbesondere Manager war immer so der Begriff, der immer genannt wurde. Das haben die im Englischen ein bisschen geändert in der neuesten Version zum Leader. Hat man vielleicht auch nicht übersetzt, weil es im Deutschen einen kleinen Beigeschmack hat. Aber egal. Und da geht's eben, also Manager, da hat man ja Ideen, was darunter steht, oder eben Leader, dass man Sachen delegiert, dass man Sachen im Groben überblickt, dass man Versorgungsstrukturen kennt und sich darin bewegt und so weiter. Und Finanzen sind ja auch im Krankenhaus nicht ganz unwichtig, glaube ich, habe ich mal gehört.
Genau, ich glaube, das ist das eine. Finanzen, dann, dass eben das Team läuft, ne? Also, dass das Team funktioniert. Irgendwann kommt das, dass man ja spätestens mit Facharzt hat man dann plötzlich, also passt man auf die Assistenzärztinnen und Ärzte und so weiter, geht das immer nach oben und dann komme ich immer mehr in diese Leader-Funktion und dann natürlich geht es nicht nur ums Geld, sondern eben auch um Teamstruktur, Ausbildung, Weiterbildung, Personalplanung und all diese Dinge. Ja. Und in der Praxis, in der ambulanten Medizin natürlich dann nochmal mehr, weil da ist jede durchgehende Glühbirne einfach der Job der Praxisinhaberin. Interessant wäre gleich nochmal die Frage, wenn wir die Rollen abgearbeitet haben, wie wir das eigentlich jetzt alles noch im Medizinstudium unterbringen.
Also
Glühbirne reinschrauben.
Da könnt ihr euch Gedanken zu machen. Dann schickt ihr uns einen kleinen Bericht zu. Auf gar keinen Fall. Nee, aber genau, es ist halt einmal die Allokation von Ressourcen und eben ne, Teamleitung oder Führungskompetenz und so. Genau. Und es ist ja genauso wie in der Wissenschaft ja auch, man wird befördert aufgrund von Faktoren, die mit Führung gar nichts zu tun haben.
Ja.
In der Wissenschaft häufig Publikation, Drittmittel. Richtig. Das sagt nichts darüber aus, ob ich eine gute Führungskraft bin.
Nee.
Oder ganz minimal nur, sagen wir mal so. Und ja, in der Medizin genauso. Ich werde befördert aufgrund von Leistungen, die haben nichts damit zu tun, dass man sagt, boah, der führt richtig gut, den ziehe ich jetzt nach oben. Mhm. Und deswegen, dass man das fokussiert, macht schon Sinn. Nächster Punkt ist professionell handelnde Person oder professional auf Englisch. Robert guckt mich mit großen Augen an.
Ich hab so ein Zwitschern im Kopf.
Das kennt er nicht. Ich erkläre es dir gerne. Also da geht es im Grunde so ein bisschen, da sind die Haltungsaspekte drin, hier Attitude-Sachen.
Ich hab's befürchtet.
Ja, dein Lieblingsthema. Aber wir haben ja gelernt. Letzten Folgen und ich fand die wirklich gut, die Folge. Also da geht es so ein bisschen um ethische Grundhaltung, Berufsregeln, halt Distanz, die man vielleicht auch braucht für sich und Empathie, wie gehe ich damit um, Uneigennützigkeit, die wird ja irgendwie verlangt vom Arztberuf, aber was ich manchmal auch ein bisschen strange finde, weil man das von sonst keinem Beruf so stark verlangt irgendwie, Selbstsorge, kritische Reflexion, Fehlermanagement würde auch dazu gehören, wie gehe ich damit um. Das ist so ein bisschen, manche würden vielleicht sagen, so ein bisschen fuzzy, aber eben durch dieses Professional Identity Formation, wo wir darüber gesprochen haben, kann man das ja dann greifen. Ne? Also das wäre dieser ganze große Bereich. Mhm. Und dann, und das ist im Grunde auch der Grund, warum wir heute überhaupt auf das Thema gekommen sind.
Das war nur das Präludium.
Richtig. Ja, ne? Okay. Also 17 Minuten vor und Aufbau. Wir haben nämlich eine Mail bekommen von einem Hörer und vielen Dank für den Hinweis, nämlich wo die Frage kam, es gibt nämlich dann auch eine Rolle, die quasi im neuesten nationalen kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin NKLM hinzugefügt wurde, die in den originalen KanMeds-Rollen so nicht drin ist, nämlich der Visionär oder Visionary oder so, wie das heißt im Englischen, keine Ahnung, aber das gibt's eben nicht im KanMeds. Und da wurde eben gefragt, wie kann ich ihn in der Lehre adressieren? Und bevor wir dazu kommen, zunächst, ich habe bei Vision ja immer das Zitat von, ich glaube, Helmut Schmidt im Kopf, ne, wer Vision hat, sollte zum Arzt gehen. Aber hier geht es im Grunde darum, dass man quasi den Beruf weiterentwickelt, dass man zukunftsorientiert handelt und Veränderungen einbaut. Und es war so, dass ursprünglich gab es mal die Idee wohl, dass der oder die Arzt als Digitalisiererin mal gedacht worden war. Und es ist zu eng gedacht. Das muss ja weiter. Und wir haben ja andauernd Change-Prozesse. Im Gesundheitswesen haben wir andauernd Change-Prozesse, die auch häufig nicht gut laufen. Deswegen macht das eigentlich total Sinn, zu sagen, ne, die müssen Veränderungen mitkriegen, visionär vordenken, umsetzen.
Wie bei der AAO, ne, oder?
Wenn ihr euch fragt, warum ich seufze, eine Folge zurück. Genau, also so Sachen wie, also so neuere Aspekte wie Ambulantisierung, Digitalisierung, Diversität und so weiter und so fort, ne, dass man das eben in die Zukunft denkt und umsetzt. Das ist so die Idee dahinter. Ist doch eigentlich gut, Robert. Warum glaubst du, habe ich ein klein bisschen Bauchkribbeln dabei?
Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass Change-Prozesse unglaublich anstrengend sein können.
Ja.
Und ich brauche eine ganz hohe extrinsische oder intrinsische Motivation, um in den Change-Prozess zu gehen.
Ja.
Und da ist die Frage, wie weit bringe ich das Visionäre? Ne? Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte meine Abteilung anders ausrichten, weil ich sehe ein Problem in einer Patientengruppe, das ich gerne lösen möchte oder ich möchte mich da besser positionieren. Wenn das visionär ist, dann passiert das ohnehin ständig.
Mhm.
Aber wenn das natürlich größere Prozesse sind, dann ist es natürlich wirklich die Frage, wie bringen wir das bei? Und dann sind wir da nicht auch wieder beim Manager. Also gehört das nicht zum Managen, dass ich einfach auch in die Zukunft schaue? Also gerade bei der Praxis zum Beispiel, wenn ich selber in der Klinik habe, ich ja immer noch Austausch mit Geschäftsleitung und so. Aber wenn ich natürlich wirklich in der Medizin bin, dann bin ich ja selber für mich verantwortlich. Und dann muss ich ja selber schauen, was ist denn in 5 Jahren? Was passiert denn dann?
Ja.
Und das ist... ist das noch managen oder ist das schon visionär? Visionär ist immer so ganz, für mich auch so ganz hochgegriffen.
Ja. Ich habe auch gedacht, so zuerst war mein Gedanke dabei war, dass also diese Veränderungsprozesse, die werden doch häufig auch gar nicht von den Ärztinnen und Ärzten angestoßen. Ja, die sind ja froh, wenn die im System, in never change a running system, das kommt ja, es kommt aus der Politik. Es kommt dann irgendwie von Verbänden, aber da haben wir es natürlich schon wieder. Sobald du in einem Fachverband aktiv bist zum Beispiel oder kann auch ein Qualitätszirkel sein oder Praxisnetz oder irgendwie sowas dann zum Beispiel oder auch wenn du dich im Krankenhaus irgendwie, wenn du schon höhere Positionen hast und da in gewisse, dann auf einmal bist du ja schon wieder mit dabei. Ne? Also dann bist du ja schon drin in gewissen Veränderungsprozessen. Aber ich habe so gedacht, macht es Sinn, im 6. Semester dazu unterrichten, ich sage jetzt mal ein Beispiel, zu unterrichten und 20 Jahre später braucht das einer, weil er dann in der Oberarzt-, Chefarztposition ist und so einen Prozess managen muss.
Ja, ja.
So. Mhm. Oder eben in der eigenen Praxis ist und die neu ausrichten will oder irgendwie sowas. Ne?
Ja, ja, ja.
Also da habe ich gedacht so, ich verstehe schon, dass das Sinn macht und dass man die Leute auch vorbereiten muss, dass die auf Veränderungen positiver agieren, weil du hast ja bei Veränderungsprozessen, das ist ja an der Uni auch nicht anders, oder in Unternehmen, du hast ja immer Widerstände.
Immer.
Ja, ne? Ja. Es gibt so ein geiles Handbuch, Asbach-Uralt zur Mikropolitik. Da geht es eben darum, wie Widerstände halt entstehen, sobald du Veränderungen machen willst. Und da ist ein Beispiel drin, das weiß ich, habe ich im Studium gehabt, ist schon Asbach-Uralt.
Ja, ja.
Da wird beschrieben als Beispiel, wie ein Unternehmen sich am Anfang der 90er digitalisieren will. Und es scheitert, weil nicht klar ist, wer die Führung übernimmt. Weißt du, so ich dachte mir, ja, also es ist in der Wirtschaft ja auch ganz breit bekannt so. Ne? Also um Change-Prozesse gut zu machen, finde ich, braucht man ein Know-how, was du den Medizinstudis nicht mal on the way mitgeben kannst.
Nein, stimmt.
Also das war so das, was ich so dachte.
Gut, die Frage ist ja, ob das auch so ein Haltungsthema ist, wo ich sage, okay, ihr müsst einmal die Grundsätzlichkeit, also die Notwendigkeit grundsätzlich verstanden haben.
Ja.
Das würde ja, aber andererseits würde ich das eigentlich ohnehin von jedem erwarten, der im akademischen Bereich arbeitet.
Ja. Ja, ich will, also was ich daran halt richtig gut finde, ist so quasi, da fällt für mich auch so ein bisschen so, das ist so ein bisschen mit Professional dann überlagert, so ein bisschen.
Ja.
Da fällt für mich so rein, auch so Kritikpunkte wahrzunehmen und auch so Veränderungspotenziale wahrzunehmen.
Ja.
Aber auch da ist es halt wieder schwierig. Ne? Ich habe mal damals eine Masterarbeit von einer Pflegestudierenden betreut, die wollte halt interprofessionelle Fallkonferenzen bei sich, weil sie sagte, es gibt oft Probleme bei, also in den Absprachen und dass wir gewisse Patientenfälle halt gemeinsam im Team besprechen, um dann zu gucken, dass sich die Strukturen nach und nach ein bisschen ändern, damit, und total gut.
Mhm.
Geiles, etabliertes Modell dafür genommen und so weiter, alles vorbei. Es ist natürlich am Ende halt gescheitert, weil die sagten so, komm uns nicht mit Veränderungen an, wir haben keine Zeit, jetzt eine Stunde über einen Patienten sprechen mit irgendwie 5 Leuten, wie soll das denn funktionieren, vielen Dank. So, ne? Und es war toll ausgearbeitet, Lega Artis, alles super. So, und da war dann wieder der Punkt, wo ich dachte so, ne, also das fiel mir dann wieder ein, wo ich dachte so, ja, war jetzt auch noch halt interprofessionell in dem Fall, was ja auch immer nochmal eine kleine Schwierigkeitsdimension dazufügt. Aber das ist so ein bisschen der Punkt. Also Wahrnehmung kann ich nachvollziehen, Reflexion kann ich nachvollziehen, dass man die eigenen Umgebung auch reflektiert, dass man vielleicht jetzt auch in der Klinik sagt, hey, wir haben die Ambulantisierung, und ich sehe für mich, ich gehe in eine cool aufgestellte Praxis rein oder so, also auch da visionär mitdenken oder so, das sehe ich schon. Aber viel mehr, aber ist jetzt so aus dem Bauch.
Ich glaube das auch. Und was man daran auf jeden Fall sieht, ist, wie viele Überschneidungen es gibt. Also, dass man, bewusst diese Blume, das Bild, ne, wo sich eben die Kreise auch überschneiden.
Ja.
Und auch, weil, wenn wir nochmal zum Eingang zurückkommen, es gab ja zwischen dem Kinderarzt und meiner Tochter eine gewisse Art der Kommunikation. Das heißt also, es gibt immer Überschneidungen. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige. Und die einen müssen vielleicht auch etwas besser kommunizieren können als die anderen.
Mhm.
Also wenn ich jemanden 5 Stunden operiere, dann der ist in Narkose, muss ich nicht kommunizieren. Da muss ich mit meinen Kollegen und Kolleginnen kommunizieren.
Mhm.
Wohingegen natürlich, wenn jemand in der Psychiatrie 5 Stunden eine Intervention, jetzt irgendein Gespräch macht, braucht man es ja natürlich mehr kommunizieren. Und vielleicht ist das bei der Vision auch. Ich meine, es gibt ja durchaus Ärzte und Ärzte, die dann politisch sehr, sehr engagiert sind, die sich sehr einbringen und die brauchen das vielleicht. Aber du hast recht, das ist wie so vieles im Studium. Da kann ich die Lernthemen natürlich nicht so tief machen. Da muss ich einmal adressieren, denk dran, dass sowas gibt es, wie wichtig das ist. Mhm. Und auch lernen, ich meine, man kann ja über Change-Prozesse schon ein bisschen was lernen. Also es gibt ja diese schönen Kurven, ne? Am Anfang sind alle ganz motiviert und dann fällt das ab und dann kommt eigentlich diese Plateauphase, die so schwierig ist und so. Ja. Da gibt es ja eher viele Modelle und sowas einmal gehört zu haben, ist vielleicht ganz wichtig.
Und natürlich, man muss auch sagen, das spricht auch wieder sehr dafür. Ich meine, wir haben halt die ärztliche Selbstverwaltung.
Richtig.
Also andere Berufsgruppen hätten das auch gerne. Ja. So, die kriegen das aber aus verschiedensten Gründen nicht. Ja. Und das ist natürlich eine Ressource. Also man kann schon tätig werden. Ne? Ja. Also wenn die Weiterbildung mal reformiert würde oder wird, ne, das ach, schönes Thema. Ja, Thema. Dann, oder bei anderen Aspekten. Also da hat man ja Möglichkeiten. Mhm. Auch die Ärztekammer. Also ich habe das Gefühl, die Bundesärztekammer war mal ein bisschen schlagkräftiger, die hat ein bisschen an Schlagkraft verloren in letzter Zeit, aber ist ja immer noch da. Also wenn die was sagt, dann hat das schon Impact irgendwie so. Ja, ne? Und also das sind ja Möglichkeiten. Oder eben, wie gesagt, es gibt ja viele Praxisnetze oder Qualitätszirkel oder so weiter, oder wo man halt so lokale Sachen hat, wo man wirklich was machen kann oder so.
Ja, deswegen, genau. Ne?
Und jetzt aber nochmal rausgezoomt von den einzelnen Rollen weg. Was mache ich denn jetzt damit in der Lehre, Robert? Jetzt habe ich das hier gehört, die Folge, 27 Minuten, so, und sag ja, und jetzt?
Ich glaube, vieles setzen wir schon um. Also vielleicht gar nicht basierend auf dem Modell, das ne? Aber ich glaube, dieses grundlegende Verständnis und auch einmal diese grundlegende, von 2015 war das? Oder?
Die neueste, glaube ich, ist 2015. Ja.
2015 ist die neueste. Ja. Also das grundlegende Verständnis, dass da mehr zugehört. Wir wissen es ja alle, aber jetzt, ne? Aber jetzt ist es eben einmal in diese Kategorien eingeteilt, und auch wenn es da manchmal vielleicht hier und da Schnittmengen, oder es gibt überall Schnittmengen und hier und da vielleicht auch unterschiedliche Auslegungen gibt, aber am Ende weiß ich, das sind wichtige Dinge. Und dann muss ich das auch eigentlich beibringen. Und viele Dinge werden ja schon adressiert. Denken wir an die Kommunikation, ne, die wir auch in Bielefeld hier sehr stark eingebunden haben. Mhm. Andere Dinge werden halt nicht eingebunden. Und zumindest, ne, also Manager habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also das wird jetzt unseren Studis mal erklären, wie das Gesundheitssystem funktioniert, wie Abrechnung funktioniert, DRG, EBM und so weiter. Das wissen die alle nicht. Und nicht alle, aber das wird halt nicht gelehrt. Da ist sicherlich Nachholbedarf. Aber da auch wieder das Thema, haben wir auch schon gehabt, wie viel nehme ich mit? Wir haben nur eine begrenzte Zahl an Stunden, aber viele andere Dinge, glaube ich, Gesundheitsfürsorge und so, das ist, glaube ich, das ist ja schon Thema.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich finde, ich finde, eigentlich ist es ganz cool, wenn man sagt, man nimmt die Blume, man guckt sich so seine Lehre an, die man hat, und guckt, was braucht man denn da? Ne? Ja. Also ist im Grunde so wieder eine Orientierung am Outcome nach dem Constructive Alignment. Ich gucke mir an, was müssen die am Ende in der Praxis, ne, da und dafür können. Ja. So. Und wenn ich jetzt sehe, Kommunikation spielt da keine Rolle, dann kann ich da, also Blütenblatt, also die Ursprungsgrafik sieht aus wie eine Blume, deswegen haben wir hier diese floralen Metaphern. Also dann kann ich das Blütenblatt wegklappen. Ne, wenn ich aber sage, jetzt eben, wie du sagst, Psychiatrie, was weiß ich, im Anamnese oder im Interventionsgespräch oder irgendwas anderes oder so, dann sage ich natürlich, okay, das muss ich auf jeden Fall bedenken. Und es macht nicht nur Sinn, über Krankheiten zu sprechen, die dann in dem Kontext behandelt werden, sondern ich muss dann auch die Kommunikation betrachten oder eben bei professionell Handeln da, um mich zu schützen, weil vielleicht Übertragung, Gegenübertragung oder auch Selbstdistanzierung, wenn ich merke, das greift mich an, brauche ich eine Supervision, bla 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 und sowas. Ja, ne? Also, dass man dann wirklich guckt, bei welchem Thema habe ich welche, später in der Praxis, welche Funktion oder Rolle, Rolle ist ja das Bild, und habe ich das in der Lehre abgebildet? Und und ich glaube, die medizinischen Experten, den werden wir immer abgebildet haben, und auch andere Rollen, die sind sehr prominent, und andere Rollen sind vielleicht weniger prominent. Und andere kamen durch Trends, Interprofessionalität, also Mitglied vom Team war vor 20 Jahren noch nicht so das Thema, oder vor 30 Jahren, war jetzt natürlich eine ganze Weile auch sehr prominent in der Forschung und Ausbildungsforschung so beleuchtet, wird jetzt vermutlich überall irgendwie schon mal im Blick gewesen sein oder so, aber vielleicht auch noch nicht ausreichend. Mhm. Und genauso dann bei anderen Themen, dass man das quasi nimmt als quasi Analyselupe, und dann guckt, das und das, sollte ich doch mal vielleicht drauf gucken.
Ja, das wäre, glaube ich, ein guter Vorschlag, um die eigene Lehre so zu planen.
Und das kann ich dann sowohl auf einer Mikroebene machen, wie auch auf einer, wenn ich rauszoome, wie du jetzt sagst, bei uns, die hatten mal irgendwie Gesundheits- Ökonomie 2UE oder irgendwie sowas, keine Ahnung, aber jetzt nicht ne, in die Tiefe gehen, dass die wirklich halt wissen und so weiter. Und dass man dann guckt, okay, ne, die sind jetzt in dem Semester, das muss ich noch integrieren. Da wir noch im Aufbau sind, hoffe ich, dass das noch irgendwann später irgendwann in der Tiefe kommt. Oder eben bei anderen Studiengängen, die schon durchlaufen, dass man eben guckt, okay, ne, wo haben wir das? Da ist vielleicht eine Lücke, wir haben kaum was zum Thema, keine Ahnung, hier Gesundheitsfürsprecher oder sowas zum Beispiel, dass man dann sagt, okay, da müssen wir nochmal gucken, ob wir das nochmal irgendwo verstärkt da reinkriegen insgesamt, themenbezogen natürlich passend.
Es ist natürlich so, dass es natürlich durch einmal bedingt wird durch die Anforderungen meines jeweiligen Faches oder meiner jeweiligen Tätigkeit, die ich gerade habe. Das heißt, wenn ich in der Allgemeinarztpraxis bin und behandle jemanden mit dem Raucherbein, dann gehört das natürlich, dann muss ich das adressieren.
Ja.
Ne, das Gesundheitsfürsprecher. Aber andere Dinge brauchst du ja immer. Also die Kommunikation brauchst du immer.
Ja.
Ne? Die Frage ist nur, in welchem Ausmaß und wie realistisch ist sozusagen meine Abbildung der Situation draußen. Deswegen muss ich halt eigentlich meine Zielgruppe fragen. Also du hast gesagt, wir gehen vom Constitutional Scientific Alignment gehen zu den Lernzielen. Das heißt, dann wären wir beim NKLM.
Ja.
Das wäre schon mal gut, weil das ist ja im Prinzip von Fachgesellschaften, ne? Also von medizinischen ExpertInnen quasi erstellt und wird immer wieder aktualisiert. Das ist, glaube ich, der eine gute Punkt. Der zweite ist, glaube ich, dass du, und das passiert ja auch, dass du die Lehrenden draußen fragst.
In der freien Wildbahn.
Denn ich habe vielleicht ich sage jetzt keine Städte, weil sonst gibt es böse Zuschriften.
Wir decken
im Ruhrpott, wo wir herkommen.
Ja, in Herne.
In Hernewanne. Ja. Da muss ich vielleicht bei vielen Patienten in eine andere Kommunikationsform vom wählen, als jetzt hier in Bielefeld-Hoberge.
Ja.
Das ist einfach so.
Ja.
Ja. Und da komme ich auch mit, sozusagen, da muss ich, natürlich können wir das nicht alles abbilden, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben guckt, okay, was brauchen unsere Kolleginnen und Kollegen draußen.
Ja, absolut. Also das ist ja im Grunde auch noch mal was, aber da könnten wir vielleicht nochmal bei einer anderen Folge drauf eingehen, ne? Also Kommunikationslehre, wo ich total happy bin, dass die jetzt so prominent da ist. Absolut. Aber in der Tat glaube ich, wird noch häufig sehr reißbrettartig. Klar steht immer dann dabei, man soll sich orientieren am Patienten. Ja. So, das steht immer vorne weg und patientenzentriert und tralala, auf jeden Fall. Ja. Aber
Ach so. Arztzentriert.
Also, immer. Aber es ist dann am Ende des Tages dann doch mehr in der Breite da.
Ja, ne? Ja.
Also du hast jetzt an sozialer Schicht oder so zum Beispiel, wenn man das irgendwie halt aufhängt oder so, da gibt es auch noch andere Kriterien und so. Ne? Und dass man da, aber das ist ein anderes Thema. Also, aber das ist auf jeden Fall so. Das würde ich auch so unterschreiben. Ne? Also deswegen diese Kann-Metz-Rollen sich mal angucken, würde ich sagen, so jetzt als kleines Fazit. Sich als Lupe vielleicht nehmen für die eigene Lehre, aber wenn ihr in der Curriculumsentwicklung oder ein bisschen in der Meso-Makro-Ebene damit beschäftigt seid, auch mal nehmen und mal gucken, ist das denn alles ungefähr drauf? Oder könnte man vielleicht da und hier noch was einfügen? Vielleicht auch mal sinnhaft die Leute, die zu einem ähnlichen Blütenblatt was unterrichten, auch mal zusammenführen, wenn die noch nicht zusammengeführt sind, ne? Dass sie sich gut ergänzen oder so. Ja, du?
Nee, finde ich gut. Ja? Ich wollte das noch kurz ergänzen.
Ja?
Und zwar, was mir gerade eingefallen ist, als du geredet hast, ist, wir haben eingangs ja gesagt, das ist in der Weiterbildung, ne? aus der kanadischen Weiterbildung. Und jetzt habe ich mal gerade ganz kurz in meinem Gehirn so subsumiert, während meiner Facharztwerdung.
Erhebung ist schöner.
Ist auch schön. Also in keiner meiner Facharztweiterbildungen
wurde das adressiert.
Es waren mehrere, ist es einmal adressiert worden. Also das kannte ich erst dann letztlich durch den MME, habe ich es kennengelernt. Das ist ja spannend, ne? Also das kommt aus der kanadischen Facharztweiterbildung und in den deutschen Facharztweiterbildungen war das kein Thema.
Ich sag mal, das sagt zwei Dinge aus. Zum einen, ach, die Weiterbildung. Ja. Ne? So. Also das und das zweite ist, aber auch ein bisschen vielleicht wieder bedenkenswert. Irgendwie, wie gesagt, ich bin ja von außen, aber ich habe immer häufig das Gefühl, es gibt immer die Tendenz oder die Gefahr, lieber die Gefahr, dass Sachen aus der Weiterbildung in die Ausbildung tickeln. Ne, das haben wir beim NKLM gesehen, wo Lernziele drin sind, wo Fachärzte sagen, das gehört überhaupt nicht hier in zweiten Studienabschnitt oder so absolut rein.
Ja, ja.
Ne? Und jetzt auch wieder, das ist ein Modell, was für die Weiterbildung ursprünglich gemacht worden ist. Und das wird jetzt auf die Ausbildung angewandt.
Ja.
Und da könnte man zum Beispiel fragen, also ich könnte jetzt ganz ketzerisch sagen, muss denn ein Studi ganz, ganz viel im Bereich Management wissen?
Ja, kann man so fragen.
Warum?
Ja.
Ne? Kann er nicht 4 UE, So, ja, ne? Weil der, ja, der lernt später eh on the job im Krankenhaus. Richtig. Also der wird ja eh lernen, was er da machen kann und was nicht.
Aber dann kann er die Kommunikation auch on the job lernen.
Gut, dann will die Staffel hier beenden. Ne? Nein, aber ne, also, nee,
ich weiß, was du meinst. Das
also,
ist richtig.
Ja. Ne, also das, ja, das provoziert wieder jetzt eine Tiefe. Ja. Dann gehen jetzt Leute hin und sagen, nee, da muss er wissen, wie die DRGs funktionieren.
Richtig, ja.
Da muss er wissen, wie das Gesundheitssystem, die Krankenkassen, richtig, alles, ja, Sachen, die er auch eigentlich nicht groß beeinflussen kann. Sondern er ist richtig im Krankenhaus nachher und muss die Sachen zuteilen. So, ne?
Ja, ja.
Klar ist es gut zu wissen, wie das ist funktioniert. Richtig. Gar keine Frage. Aber die Gefahr, das jetzt wieder aufzublähen und dann wieder so einen riesen Batzen zu haben, den man nach vorne zieht, das ist, glaube ich, so ein, ja, ich muss da mal drüber nachdenken. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Trend. Der fällt mir immer wieder mal hier und da auf.
Bist du jetzt schon fertig mit dem Nachdenken? Das geht ja mal schnell bei dir.
Nee. Obwohl doch. Nein. Gut, also das war so als Abschlussprovokation. Ja. Damit ist die dritte Staffel auch beendet. Danke fürs Zuhören. Drei Staffeln. Wir sind happy.
Ja, mega.
Wir weisen euch nochmal auf unsere Umfrage hin. Wenn ihr bis jetzt noch nicht teilgenommen habt, shame on you. Bitte in die Shownotes gehen. Der Link ist da drin. Bitte teilnehmen. Kurz. Wie gesagt, wir möchten gerne schön einen Überblick über die Zielgruppe haben. Das wäre ganz toll. Auch wenn ihr es doof findet oder so ein Medium findet, gerne antworten. Ich glaube nicht, dass da welche gibt, aber...
Wir löschen das dann.
Wenn für alles war toll bei einem... Bei einer Zahl von 3 Antworten. Nein, also deswegen, also bitte nehmt teil, das wäre sehr toll. Ja, wir verabschieden uns mit der dritten Staffel.
Ja, bis
zum nächsten Mal. Wir gucken mal, wann wir wieder auf Sendung gehen. Ihr habt ja gemerkt, wir starten gerne mal mit 2 Monaten Nachklapp. Deswegen, glaube ich, geben wir keine Zeit an.
Nee.
Ich sag trotzdem mal Oktober, um den Robert ein bisschen unter Druck zu setzen.
Ja, wir wollen ja auch Gäste. Wir haben ja noch Gäste auf der Liste.
Ja, also wir haben auch noch Themen. Wir haben auch noch Themenvorschläge. Ach ja, genau. Und wenn ihr noch ein Thema habt.
Und weiter geht's mit Kategorie. Wie unterrichte ich eigentlich?
Dann, nach diesem schönen Trailer oder Einspieler, dann schreibt uns bitte. Ne? Wir hatten ja heute die Folge, die ist quasi basiert auch auf einer Anfrage gewesen. Und wenn ihr größere Themen oder konkretere Themen habt, gerne melden. Ja. Wir greifen die sehr gerne auf und verwursten die.
So.
Ne? Auch final. Das Thema ist jetzt abgeschlossen.
Das ist dann damit hiermit abgeschlossen.
Richtig. Schöne Zeit euch noch. Genießt den Sommer oder wann ihr es auch immer hört. Und bis dahin.
Bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.